So, jetzt verlasse ich diese Bühne gleich, aber nicht ohne, dass ich unseren Gastsprecher, den einige von euch schon wahrscheinlich bemerkt haben, vorstellen möchte. Wir haben viele gute Gastsprecher über die Jahre gehabt. Aber nur nach einem wurde mehrfach nachgefragt, wann kommt denn der mit den Hallorenkugeln wieder? Das Blöde ist, er darf sich jetzt hier gar nicht mehr hertrauen ohne Hallorenkugeln. Unser lieber Henry Matten, der Pastor war der Evangeliumsgemeinde in Halle. Er hat das, was mir bevorsteht, schon hinter sich. 16. Februar hat er an seinen Nachfolger übergeben, wird aber im geistlichen Dienst in Ostdeutschland weiter aktiv sein. Keine Ahnung, ob er darüber was sagt. Wir sind schon lange verbunden. Ich kenne Henry bestimmt schon bald 20 Jahre. Wir haben gestern rausgefunden, das erste Mal war ich 2004 bei ihm im Gottesdienst gewesen. Haben eine lange Verbindung. Sie machen eine wunderbare Arbeit in einem Teil unseres Landes, wo das Christentum ja spürbar marginal ist, nennen wir es mal so. Und wir hatten von Herzen immer gern Sie unterstützt, dass Sie Ihre Arbeit tun, weiter tun können und sind so verbunden geworden. Und ich konnte ihn immer mal wieder loseisen aus Halle, dass er wenigstens mal hierher zu uns kommt. Das hat er selten gemacht, Auswärtsdienst, aber zu uns ist er gern gekommen. Und heute ist er wieder da. Henry, willkommen, komm nach vorne. Brauchst du dieses Mikro oder was nimmt er? Dieses Mikro.
Vielen Dank, Jochen. Ja, das stimmt. Ich bin auch immer super gerne hergekommen, freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier bei euch sein kann, um ein bisschen was mit euch zu teilen, von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Übrigens, die Hallorenkugeln liegen draußen. Ich habe gedacht, mal, wie viele werden denn kommen? Ich habe gleich ein paar Kilo mitgebracht, also nehmt euch, während ich gerade Schokolade fastet, ne? Ist dann halt Pech gerade. Aber, oder Zuckerfasten ist auch gerade Pech. Ja, macht man ja auch nicht. Egal. Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können, um dich zu ehren. Wir haben schon Lieder zu dir gesungen, haben Gebete gesprochen, haben gesegnet, haben Dinge getan. Weil du gut bist und weil du in unser Leben hinein einen Einfluss bringst. Und das beten wir auch, wenn wir ein Stück von deinem Wort hören, dass du etwas bewirkst in uns. Wir wollen es genießen, dass wir eine gute Zeit haben, dass wir fröhlich sind, dass wir einander begegnen. Das ist so göttlich gut. Aber wir wollen auch uns verändern lassen durch dein Wort, wollen uns ermutigen lassen, wollen uns herausfordern lassen durch das, was du sagst. Und dafür soll jetzt auch Raum sein. Danke für dein gutes Wort. Amen. Ich habe einen Vers mitgebracht, den ich lange Zeit nicht mochte. Kennt ihr das auch so? Man liest ja manchmal, liest jemand von euch Bibel? Ich mache das, ja. Einfach, weil es gut ist und weil man dadurch Nahrung bekommt. Gott sagt, wir leben ja nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was von Gott kommt. Das stärkt unseren inneren Menschen, unseren inneren Geist. Den sieht man manchmal nicht. Ich wünschte mir, wir würden unseren inneren Menschen manchmal sehen. Wir wären vielleicht erschrocken, wie verkümmert der manchmal so daherkommt. Der innere Mensch, der wird gestärkt durch das Wort Gottes und auch durch den Geist Gottes. Und deshalb ist es gut, diese geistliche Nahrung zu uns zu nehmen. Und diese geistliche Nahrung, die wir im Wort Gottes haben, die ist ja dazu da, dass wir alles, was darin geschrieben steht, in uns aufnehmen. Dass wir es ranlassen an uns und dass wir damit uns auch auseinandersetzen. Was gibt es da sozusagen Gutes für uns zu entdecken? Und ich habe so meine Verse, wo ich sage, boah, lame. oder ja, seltsam. Ne? Aber ich habe jetzt wieder angefangen, Altes Testament zu lesen. Bin gerade im 3. Mose. Das ist so geil, ja. Wenn man es nicht versteht, was die von einem wollen. Ja? Aber egal, ja. Immer wieder offen zu sein für Gott. Und irgendwann, ich bin ja jetzt fast 30 Jahre Pastor gewesen, irgendwann kriege ich auch den einen oder anderen Gedankenblitz zu der einen oder anderen Stelle. Letzte Woche bin ich eingeladen worden zu einem Podcast. Sollte ich über Wunder reden. Nur an Wunder mangelt es in unserem Leben nicht. Ich bin ja selbst auch sehr wunderlich manchmal. Und ich sollte dann halt ein paar Dinge sagen. Und der hatte dann auch unter anderem eine Bibelstelle, die ich nicht mochte. Bis letzten Samstag halt. Ne? Weil ich musste ja jetzt zu diesem Bibelvers was sagen. Ne? Und diesen Bibelvers, den habe ich euch mal mitgebracht. Und den knallen wir mal da dran. Haben wir es? Und da muss ich schon weitermachen. Ah, gut, das war einer zu weit. Zack. Genau. Diesen Vers, ich weiß nicht, den mochte ich nicht. Warum? Weil ich den nicht erfüllen kann. So richtig. Denke ich, dachte ich. Ich lese euch vor, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird selbst auch Werke tun, wie ich sie tue. Ja, er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe hin zum Vater. Okay, machen wir es mal ganz kurz. Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die Jesus auch getan hat. Und dann irgendwo in der Mitte breche ich ab. Ich mache hier ein paar Dinge, die Jesus auch getan hat. Also ich erzähle Leuten über Gott. Ich mache auch die eine oder andere Lehreinheit. Kranke zu heilen, da muss man schon richtig nachdenken, wenn das letzte Mal passiert ist. Wenn das auch geklappt hat. Dämonen austreiben, machen wir auch ab und zu mal. Aber Tote habe ich noch nie überweckt. Das kratzt mich ein bisschen. Außer mich selbst, morgens mit einem Kaffee. Ne? Aber das zählt nicht. Ich meine, so wie Jesus getan hat. Ne? So, und deshalb mochte ich diesen Vers nicht. Ich sagte, Mensch, Elend, ja. Wir sollen die Werke tun, die Jesus auch getan hat. Und dummerweise steht da ja, wer da glaubt. Das heißt, schlussendlich folgere ich. Ich habe also nicht genug Glauben, also kann ich keine Toten auferwecken. Also habe ich die sogenannte A-Karte in der Tasche und trage sie immer bei mir. Und deshalb lese ich an dieser Stelle weiter. Weil da will ich nicht ran. Ich will ja nicht ständig mit einem schlechten Gefühl, mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, dass ich sage, oh, naja, klar. So, jetzt, das hat man ja manchmal, so eine Situation. Ich bin ab und zu mal auf einer Beerdigung und dann gibt es dann auch manchmal im christlichen Kontext zur Beerdigung und dann sind ja auch Leute gestorben, wo man sagt, Mensch, das wäre jetzt eigentlich gar nicht gut, dass die gestorben sind. Ne? Die hätten ja noch ein bisschen leben sollen. Und es stellt sich immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das wabert so ein bisschen. Ja, wer würde denn jetzt hier für Auferstehung beten? Na, kennt ihr das? Dieses elende Gefühl, ja, und du guckst, ist jemand da, ist aus der Gemeindeleitung, am besten noch der Pastor, ne, weil wenn der es nicht packt, wer soll es dann packen, ne, und man hat so manchmal so ein beklemmendes Gefühl und dieses beklemmende Gefühl mag ich nicht, du auch nicht, ne, das ist ein Mist, ja, ich mag das nicht, ne, und dann kommt man irgendwie, dann braucht man einen schlauen Spruch, wie kommt man aus der Nummer raus? Ja, weil es gibt ja immer so Heißsporn-Leute in der Gemeinde, die sagen, ja, wir müssen mal für Totenauferweckung beten. Warum bin ich gekommen? Warum bin ich da? Warum muss ich mich dem jetzt stellen? Und wie komme ich aus dieser Nummer raus? Nicht so leicht. Und ich versuche heute Morgen, euch mal eine kleine Idee zu geben, wie wir sozusagen damit umgehen können, wie wir damit so ein bisschen auch weiterkommen, um das nicht einfach mit einem schlechten Gefühl oder mit einem schlechten Gewissen einfach so stehen zu lassen. Weil Jesus hat das ja nun mal gesagt, dass es so ist, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir nicht frustriert sein sollen, deshalb hat er es nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, dass er uns damit beschämen will, sondern er hat es gesagt, damit wir sozusagen mutig werden, dass wir an dieser Stelle uns auch ausstrecken nach dem, was Gott für uns bereit hat. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Und da will ich so ein bisschen mit euch reingehen. Ich sehe diesen Vers nicht als etwas, du hast zu wenig Glauben, also deshalb kriegst du es nicht hin, sondern ich sehe es als einen Zuspruch Gottes. Weil er sagt, ihr werdet diese Dinge tun. Das werdet ihr tun. Ihr werdet die Dinge tun, die Jesus getan hat, und ihr werdet noch größere tun. Das Schöne dabei ist, wir müssen nicht alles tun, was Jesus auch getan hat. Glaubt ihr das? Wir müssen zum Beispiel diese Welt nicht erlösen. Das hat er nämlich getan. Das ist sozusagen sein Ding. Ich muss niemanden erlösen. Jesus hat schon alles erlöst. Das entspannt mich total. Ja, da freue ich mich. Also ich muss schon mal nicht alles machen, was Jesus auch gemacht hat. Aber ich will mich auch nicht drumherum reden. Ne? Das ist ja auch so dieser Punkt. Sondern ich will mich dem offen und ehrlich stellen. Ich habe auch schon mal heimlich versucht, jemanden da, aber hat nicht geklappt. Soweit zu mir. Und dann habe ich eigentlich aufgehört zu lesen, weil noch größere. Größere noch. Ist ja nicht so mein Ding. Wenn ich nicht mal das schaffe, was Jesus getan hat, zu tun, was sind denn dann noch größere Werke? Und ich habe aber letzte Woche mal überlegt, was könnten denn größere Werke sein? Wie sieht denn das aus? Also wenn Totenauferweckung, sage ich mal, so ein bisschen drunter ist als größere. Ne? Was könnte es denn da geben für dich und für mich, wenn Jesus sagt, wir sollen noch größere Werke tun, als was er getan hat? Und dann habe ich mir dieses Wort größere mal angeschaut. Und da steht ein Wort, welches wir vor ein paar Jahren in der Jugendsprache so ein bisschen mit integriert haben. Und es wabert immer mal noch so ein bisschen in unseren Kreisen rum. Ich sage das auch manchmal, nämlich das ist mega. Ja, das Konzert, das war ja mega letzte Woche. Na, und das Spiel, und was sie gestern gemacht haben, Hoffenheim, Bayern da hier so kicken und so gegen Rassismus und so, ist ja mega. Ne? Und wir haben das in unserem Sprachgebrauch, dieses mega, so ein bisschen mit reingenommen. Und das fand ich ganz interessant, dass wir gesagt haben, größere, oder dass wir sehen, größere heißt also mega. Und das fand ich ganz spannend, dass wir im Prinzip größer nicht unbedingt in unserem Denken als mehr wert betrachten müssen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein inneres Ranking habt. Na? Also wenn man mal von Jesus erzählt, das ist immer schon ziemlich gut. Wenn jemand noch ein Wunder tut, dann ist es ja mehr, ne? Ein bisschen größer. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, dass es da gar kein so richtiges Ranking gibt. Ne? Dummerweise haben wir ja manchmal die Idee, wenn jemand so eine tolle Story erzählt oder mal ein Wunder erlebt hat, dann wird er gehypt bis zum Umfallen, bis dann wieder ein neues Lichtchen am Horizont erstrahlt und dann gibt es wieder den neuen Superprediger und dann kriegt er auch noch Corona, also das ist alles ein Elend, ja. Und was machen wir denn dann, ja? Ist denn das so gemeint? Nee, so ist es nicht gemeint. Ich war ja jetzt auch beim Willow in Karlsruhe und das war alles schon ganz spannend. Was ist denn jetzt mega? Was sind denn jetzt die größeren Werke, die wir denn tun sollen? Was heißt denn das für dich und für mich? Sollen wir denn größere Dinge tun? Und ich sage es schon mal, ja. Du sollst größere Dinge tun, auch die Dinge, die Jesus getan hat, aber auch größere. Und ich versuche dir eine kleine Idee zu geben, was denn größere sein könnte. Was sind größere Werke? Und da möchte ich euch so ein bisschen mit herausfordern. Und wie gesagt, es ist kein Ranking, sondern es hat etwas damit zu tun, in welchen Kontext uns Gott hineingestellt hat, jeden von uns. Und diese Kontexte sind ganz verschieden. Und wir gehen es mal an. Das ist mega. Das ist mega. Wenn sich Kinder um ihre Eltern kümmern, die nicht mehr alles so gebacken kriegen, wie sie es früher mal ganz selbstverständlich machen konnten. Und dann sind Kinder da und sie kümmern sich um ihre Eltern. Hat Jesus übrigens so nur zum Teil getan. Er kümmert sich um seine Mutter ein bisschen, sagt, hier Johannes, kümmere dich mal. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht gelesen. Aber Jesus hat zum Beispiel nicht seine Eltern gepflegt. Es war nicht sein Kontext. Aber du stehst vielleicht in so einem Kontext, dass deine Eltern jetzt sozusagen an einem Punkt sind, wo du herausgefordert bist, Entscheidungen zu treffen. Und dich um deine Eltern zu kümmern, sie gut zu versorgen, egal wie das aussieht. Ob du ihnen einen super schönen Platz besorgst, wo sie im Alter zufrieden und glücklich sein können. Egal wie das aussieht oder ob du Kapazität hast, deine Eltern zu Hause in deinem Kontext auch zu begleiten. Ganz egal, das wollen wir gar nicht werten. Aber wisst ihr was? Wenn sich jemand von ganzem Herzen, weil er Jesus lieb hat, um seine Eltern kümmert, wisst ihr, was das ist? Das ist mega. Das ist absolut mega. Und ich möchte sagen, das ist an dieser Stelle, ich will jetzt gar nicht größer sagen, ich bleibe einfach bei mega. Aber das ist mega. Und wenn du das annehmen kannst für dich und eine Liebe aus Gottes Glauben und aus Gottes Geist heraus zu deinen Eltern hast, ist ja übrigens auch ein tolles Gebot, an dem die Verheißung hängt. Ehre Vater und Mutter, dann wird es dir gut gehen. Und dir Gedanken zu machen, wie kannst du denn Vater und Mutter ehren, so wie du sie denn noch hast. Und das im Glauben mit Gott zu gestalten und dich da reinzustellen und zu sagen, hey Gott, hilf mir, wie kann ich meine Eltern ehren, wie kann ich für sie da sein. Sie haben viel in mich investiert und jetzt habe ich vielleicht die Kapazität, in meine Eltern zu investieren. Und wenn du das machst, dann ist das mega. Und das ist fantastisch. Als Gott mir das so geöffnet hat, was er da meinte, mit größeren Werken tun, als wie er getan hat, und ich so ein bisschen hier an dieser Bibelstelle diese Tür so ein bisschen aufbekommen habe, hatte ich auf einmal Lust an dieser Bibelstelle. Da habe ich gesagt, was ist denn noch alles mega? Na, das ist ja Wunderbar. Ich habe ein paar Dinge für uns mitgebracht. Du kannst diese Sachen weiter in deinem eigenen Kontext betrachten, was in deinem Leben alles so mega sein könnte. Sie sind auch nicht bei jeder Krise davongelaufen, um was Besseres zu finden. Das ist mega. Wenn Menschen ihre Ehe ein Leben lang sich treu bleiben, das ist mega. Das ist mega. Hat Jesus übrigens auch nicht gemacht. Ja, er wusste wahrscheinlich auch. Nee, alles gut. Das ist mega. Versteht ihr? Das ist einfach mega. Und du sagst, oh Mann, jetzt habe ich es aber nicht hingekriegt. Vielleicht bist du vielleicht geschieden. Dann will ich dir an dieser Stelle sagen, wir leben nicht rückwärtsgewandt. Die Vergangenheit muss man sicherlich auch in einen guten Kontext zur Heilung führen. Aber ich möchte Mut machen, schau nach vorn. Nicht alles in unserem Leben gelingt. Und in meiner Vergangenheit war auch nicht alles mega. Aber die Zukunft liegt vor uns und wir gestalten das, was vor uns liegt. Und wenn du es nicht hinbekommen hast, dass vielleicht deine Beziehungskisten mega waren, lass sie doch ab heute mega sein. Lass sie doch ab heute mega sein. Und es gilt nicht, ob man jetzt einen Tag oder 10 Jahre oder 50 Jahre treu war und sich um einen liebevollen Menschen gekümmert hat, den Gott an seine Seite gestellt hat. Ganz egal, wenn du treu bist, dann ist das mega. Und Gott will dich darin auch stärken. Und das ist eine fantastische Sache. Hey, für Kinder da sein. Wir haben heute Kinder gesegnet. Ein Emil, ne? Wenn du Kinder hast und dich um deine Kinder kümmerst, hat Jesus übrigens auch nicht gemacht, dann ist das mega. Dann ist es einfach, es war nicht sein Kontext, versteht ihr, was ich sagen will? Es war einfach nicht sein Kontext. Jesus hatte seinen Kontext und du hast deinen Kontext, in dem du dich bewegst. Und das ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach ein dir zugeteiltes Ding. Und da drin stark zu sein, aus Gott heraus, aus dem Glauben heraus zu sagen, Gott, ich brauche deinen Geist für die Kindererziehung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört. Da, wo ich Kinder großgezogen habe, war ja Eberhard Mühlein, war ja so der allgemeingültige Guru für alles. Hat sich ja auch ein bisschen relativiert, ist ja auch schön. Und da hatte mal ein Konferenzsprecher gesagt, so, es gibt Momente, da hilft kein Mühlein-Buch. Und ich weiß noch einmal, als ich mit meinem Sohnemann nach Hause kam, ich habe ihn vom Kindergarten geholt und ich war frustriert, komplett frustriert. Und ich habe einen Erziehungsratgeber von Mühlein, ja, aufgeschlagen unter der entsprechenden Rubrik. Und ich habe das Buch in die Ecke geworfen und sagte, ich brauche was anderes. Ich brauche Gottes Geist, ich brauche Gottes Liebe, ich brauche Gottes Gnade, ich kann nicht mehr, Gott. Ich war fertig. Ne? Und dann haben wir das aber zusammen, meine Frau und ich, haben wir diese Situation lösen können. Und wisst ihr, was das ist? Das ist mega. Das ist mega. Und wenn du dich dem stellst, dass Gott dir Kinder gegeben hat und du sie in Liebe und in Glauben erziehst, auch wenn nicht alles gelingt, muss es vielleicht auch gar nicht. Aber wenn du dich einfach dem stellst und sagst, hey, das nehme ich an. In diesen Kontext hat mich Gott reingestellt. Ja, du hast vielleicht letzte Woche keinen Toten auferweckt, aber was ist doch nicht schlimm. Dafür hast du vielleicht diese Woche deine Kinder versorgt. Und das ist mega. Versteht ihr? Das ist mega. Ja, das ist mega. Genau. Gut. Hey, ich freue mich immer, wenn ich solche besonderen Menschen in unserer Mitte sehe. Ich habe auch so ein besonderes Menschenkind daheim. Der Rick, der wird 28 Jahre, lebt bei uns zu Hause. Einige kennen ihn, einige haben ihn vielleicht schon gesehen. Wisst ihr, und das ist, wenn du im Glauben und in Liebe zu Gott mit solchen Menschen arbeitest, boah, das ist, ich bin immer wieder so berührt, solche Menschen zu sehen. Das ist, ich sage euch mal was, das ist ein ganz, 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 ganz großes Vorrecht. Früher habe ich oft gedacht so, ja, jetzt bist du nicht vollmächtig genug, das ist ja irgendwo nicht Gott gewollt und jetzt musst du beten und dann muss das passieren und dann muss alles gut werden und so. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber solche Menschen zu begleiten, die vielleicht ein bisschen benachteiligt sind an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen eingeschränkt sind, welche nichts diskriminieren, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, aber es gibt solche Menschen in unserer Mitte, die einfach an der einen oder anderen Stelle hilfsbedürftig sind. Und ich sage dir eins, wenn du dich dieser Aufgabe stellst, wisst ihr, was das ist? Das ist mega. Das ist absolut mega. Und es ist eine Gnade Gottes, dass du in diesen Kontexten dich bewegen darfst. Ich habe es mittlerweile als ein Geschenk betrachtet. Und mir hat mal jemand gesagt, das hat mir mal so viel Kraft und Mut gegeben. Unser Sohn, wir leben ja in so einem Stadtviertel, man ist ja dann in so einem Stadtviertel auch ganz gut bekannt und wir gehen mit unserem Sohnemann ganz oft spazieren, im Rollstuhl. Und dann sagte mal eine liebe Frau zu uns, wenn ihr mit eurem Sohn durch die Straßen geht, dann ist es eine Botschaft. Euer Kind ist ein Botschafter. Ein Botschafter für Barmherzigkeit. Ein Botschafter von Liebe, weil unser Sohnemann lacht auch viel. Und sie haben so ein paar Punkte genannt, was unser Rick für ein Botschafter ist. Ich bin stolz wie Oscar durch die Straßen gegangen. Es verliert sich dann auch mal wieder so, ne, dieser Gedanke. Aber so eine Impulse sind einfach göttlich gut. Sind einfach göttlich gut. Und was ich sagen möchte heute Morgen ist, dass wenn du in einem Kontext hineingestellt bist, wo du mit Menschen zu tun hast, die deiner Hilfe brauchen, die deiner Liebe brauchen, weil sie selber vielleicht eine Ergänzung brauchen, weil sie nicht alles selber hinbekommen. Das ist nicht immer leicht. Und das wisst ihr. Und ich weiß das auch. Aber wenn du dich dem stellst und sagst, hey, wow, das ist mein Kontext, in den Gott mich hineingestellt hat, und du es annimmst von Gott, du darfst auch beten für Veränderung. Gar keine Frage. Wir beten jeden Abend, dass Gott geheilt wird. Na klar. Natürlich. Ja, aber du kannst es nicht mit der Brechstange gerade biegen. Gott ist in Kontrolle. Er macht etwas draus. Und vor allen Dingen macht er etwas an deinem Herzen. Und das ist mega. Ja. Und wenn du, ja, ich hab's gesagt, ja, versteht mich, ja. Zack. Weiter geht's. Okay. Und das finde ich auch mega. Wir sagen, ja, jeden Tag früh aufstehen, auf Arbeit gehen, einen harten Job machen und da drin zu leben. Und auch da will ich euch sagen, hat Jesus auch nicht so gemacht, also nur zum Teil. Ne? Er hat ja schon, mit paar 30 hat er schon das Handtuch geworfen. Ich will das gar nicht lächerlich machen, ihr versteht schon. Ja. Aber es sind Leute unter uns, die haben 40 Jahre, 45 Jahre jeden Tag treu ihren Job gemacht, aus Glauben heraus. Wisst ihr, was das ist? Das ist mega. Das ist einfach mega, weil das etwas göttlich Gutes ist. Und weil Gott uns manchmal auch in solche, ich sage es jetzt mal, fast ganz normalen Umstände hineinstellt. Und da drin zu leben und da drin einfach auch so einen guten Job zu machen, als Handwerker, als Lehrer, als Mediziner, ganz egal, wo Gott euch auch reingestellt hat. Das auch im Glauben zu nehmen, zu sagen, so Gott hat mich hier an diesen Arbeitsplatz gestellt. Ja, vielleicht hast du nicht 50 Leute bekehrt. Na und? Du darfst trotzdem fröhlich die Werke tun und von Jesus erzählen und es dürfen sich auch Leute bekehren. Das ist keine Sünde. Aber du musst nicht unter dem Druck kommen, dass du eben, wie gesagt, letzte Woche nicht einen Kranken geheilt hast und einen Toten auferweckt hast. Vielleicht ist deine letzte Dämonenaustreibung auch schon ein paar Tage her. Lass dich davon nicht klein machen, weil ich weiß, wer uns klein machen will. Und auf dessen Stimme sollten wir nicht hören. Sondern wir sollten aus dem Glauben herausgehen, in den Kontext hinein, in den Gott uns stellt. Und dort drin einfach stark sein und sagen, hier bin ich. Hier stehe ich. Was? Boah, ich stehe hier an der Maschine. Ja, das ist mega, wenn du es mit Gott machst. Und ich glaube, du kriegst neue Kraft, wenn du das erkennst und wenn du dich dem stellen kannst. Und wenn du letztendlich, ja, da drin nicht aufgibst, sondern immer wieder auch neue Kraft von Gott erbittest. Das brauchen wir. Der Pastor braucht immer wieder neue Kraft. Und auch jeder einzelne von uns braucht immer wieder neue Kraft. Und das ist etwas ganz Normales. Ich habe noch einen Bibelvers, den ihr vielleicht auch kennt, so kurz vor Ende. Da heißt es: Nun zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber zieht die Liebe an, die da ist das Band der Vollkommenheit. Herzliches Erbarmen, geht dann gleich noch weiter, das ist aus dem Kolosserbrief, wenn sich das jemand fragt, Kolosser 3. Herzliches Erbarmen. Ich weiß nicht, ob du das einfach so kannst. Herzliches Erbarmen. Mich nervt manches. Mich nerven auch Menschen. Und ich brauche herzliches Erbarmen. Für die lieben Leute in der Gemeinde, ne Jochen? Ja, aber ihr habt ja nur liebe Leute hier, von daher ist ja alles gut. Ja? Ist ja alles gut, ne? Aber ich sag euch mal was, ich bin ja nicht mehr Pastor. Habt herzliches Erbarmen mit eurem Pastor. Weil er ist auch bloß ein Jochen. Nee, ein Mensch wollte ich sagen, ja? Ja. Oder mit eurer Gemeindeleitung. Natürlich machen die falsche Dinge. Manchmal machen sie auch zu viel falsch. Ihr braucht herzliches Erbarmen, weil sie tun wirklich vor Gott stehen und versuchen, das Richtige zu tun. Glaubt mir das. Ja? Und ihr könnt ihnen helfen, indem ihr zum Beispiel, wie es im Timotheusbrief steht, dass ihr sie ehrt. Ja, einer, der in der Gemeinde als Ältester arbeitet und agiert, den sollt ihr doppelter Ehre wertschätzen. Und da braucht es manchmal herzliches Erbarmen, indem ihr sie einfach ehrt und unterstützt. Das ist Gott, das ist übrigens mega. Ja, nicht über die Obrigkeit zu schimpfen, na klar haben die alle einen Knall manchmal. Aber wir sollen sie doppelter Ehre wertschätzen. Und wenn du das kannst, voll Erbarmen, das ist mega. Glaubt mir. Und das ist gut. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Vergebung, uns in Liebe ertragen. Ich lese den Vers mal zu Ende. Und da heißt es: Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Seid dankbar, lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Jetzt habe ich es anders zitiert, als hier steht. Ah, macht nichts. Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen, geistlich lieblichen Liedern. Ich habe bei Luther gestipitzt, hier sehe ich gerade. Na gut. Und singet dem Herrn in eurem Herzen und alles, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, und alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut, wir haben es hier geschrieben, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und dank Gott und dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut. Ich weiß nicht, was ihr so alles tut. Ich habe letztens mal kurz darüber gepredigt, über ein gesalbtes auf die Toilette gehen. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, was ihr alles so tut. Ja? Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und das schließt ja nichts aus, dieses alles, oder? Alles. Also auch auf die Toilette gehen. Zähne putzen, Haare kämmen, zur Ehre Gottes. Dann kannst du sagen, danke Herr, dass ich noch welche habe auf dem Kopf. Ja. Ist ja, versteht ihr, das darf man auch fröhlich machen. Ja, das darf man auch fröhlich machen. Wir sind dazu berufen, fröhliche Gotteskinder zu sein. Uns freuen zu können daran. Es gibt wirklich im Jüdischen ein Gebet, dass so diese Dinge alle gut funktionieren in der Verdauung. Da gibt es Dankgebete dafür. Das finde ich mega. Das ist einfach mega. Ne? So, ich habe es auch sogar 1, 2, 3, 4 Mal probiert und dachte, wow, danke Gott, hey, alles funktioniert. Das ist mega, das ist schön. Danke Gott dafür. Warum denn nicht? Wenn wir denn mit Gott leben, wir sind manchmal im Kopf so geistlich. Das dürfen wir auch sein. Aber unser geistliches Leben nur auf die hochheiligen Momente im Gottesdienst zu reduzieren, das ist armselig. Und das ist übrigens nicht mega, ja, sondern das ist arm. Das ist unterirdisch. Aber so die ganz normalen alltäglichen Dinge, Frühstücken, was auch immer ihr euch jetzt gerade vorstellen könnt, das zu tun im Namen unseres Herrn, das ist gewaltig und das ist gut und das sollten wir tun. Also ihr Lieben, ich glaube, ihr habt so ein bisschen verstanden, was ich wollte heute Morgen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird selbst auch Werke tun. wie ich sie tue. Ja, er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Danke, Jesus, dass du uns nicht klein machst und dass du uns mit solchen Bibelversen nicht irgendwo zeigst, was wir alles nicht können, sondern dass du uns einlädst, die Dinge zu tun zu deiner Ehre. Und ich danke dir, dass wir Zeit haben, vor uns zu wirken, gute Dinge zu tun. Hier in Bühl und an allen anderen Orten, wo wir herkommen, sei es im Osten der Nation oder hier im Süden oder im Westen, ganz egal. Du hast einen guten Plan mit uns und du hast uns allen einen Kontext hineingestellt, der so verschieden ist. Und wir wollen diesen Kontext, den wir haben, sei es in unserer Familie, sei es in unserem Job, sei es in unserer Gemeinde, sei es mit benachteiligten Menschen, sei es mit älteren Menschen oder mit kleinen oder jüngeren Menschen, ganz egal. Wir wollen diesen Kontext von dir annehmen und wir wollen uns im Glauben dort hineinstellen und dir danken, dass wir darin einfach wirken können, dass wir heute einen Tag haben, wo wir wirken können, zu deiner Ehre. Und wir sollen und wir dürfen dankbar sein. Danke Gott für diesen Moment, danke für diesen Gottesdienst, danke für die lieben Menschen, die hier zusammengekommen sind. Danke Gott, du bist ein guter Gott und wir können mit dir gemeinsam einfach ja, fröhlich die Dinge tun, die du für uns vorbereitet hast. Denn das ist das, was du möchtest. Du möchtest, dass es uns gut geht und dass wir die Dinge tun, die du für uns bereitet hast. Ich bin gespannt, was heute und morgen und die nächsten Tage vor uns liegt. Aber eins weiß ich, Gott, es wird mega. Danke dafür. Amen.